Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für heute vorgeschlagen, Epheser 2, 17 bis 22. Da schreibt Paulus: Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen. Liebe Gemeinde, was fällt Ihnen, was fällt dir ein, wenn du das Wort Kirche hörst? Mancher denkt zuerst an ein Gebäude, zum Beispiel an unsere schöne Auferstehungskirche hier auf dem Berg. Mancher denkt an eine Institution, zum Beispiel die Evangelische Kirche von Westfalen, zu der wir offiziell gehören. Im Neuen Testament gibt es aber weder das eine noch das andere. Weder christliche Kirchen als Gebäude noch große Institutionen. Was ist dann die Kirche? Die Kirche ist das im Neuen Testament, was wir heute vielleicht eher Gemeinde nennen würden. Die Gemeinschaft von Leuten, die an Jesus glauben. Und Paulus schreibt in unserem heutigen Predigttext an eine solche Gemeinschaft von Christen. Und er bezeichnet sie als Tempel, Vers 21. In Israel war der Tempel sozusagen der Wohnort Gottes. Da konnte man Gott begegnen. Aber, und das ist interessant, schon im Alten Testament bei der Einweihung des Tempels, also ganz am Anfang, gibt es kritische Töne zum Tempel in Jerusalem. Da fragt Salomo in 1. Könige 8, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Fragt Salomo. Schon hier wird also angedeutet, ein Haus aus Steinen oder Beton oder was auch immer, es kann Gott gar nicht fassen. Es ist letztlich nicht das Entscheidende. Und wir finden hier in unserem Text sozusagen die biblische geistliche Weiterführung. Der wahre Tempel ist eben nicht der aus Stein, sondern der wahre Tempel besteht aus Menschen. Übertragen wir das auf die Kirche? Die Kirche ist also letztlich nicht das Gebäude, sondern die Gemeinde. Die Menschen, die mit Jesus leben. Die Gemeinschaft der Gläubigen, das ist die wahre Kirche. Übrigens, im Glaubensbekenntnis sprechen wir von der Gemeinschaft der Heiligen. Die Heiligen sind nicht irgendwelche Heiliggesprochenen, sondern die Heiligen sind die, die durch Jesus das Heil haben. Also alle, die mit Jesus leben. Ohne diese Gemeinschaft der Gläubigen kann man alles andere vergessen. Was nützt ein Kirchengebäude, wenn keiner kommt? Da kann man auch eine Kneipe oder eine Sparkasse daraus machen, so wie es an manchen Orten geschieht. Und eine Organisation, auch eine große Kirchenorganisation mit einem großen Landeskirchenamt, macht keinen Sinn mehr, wenn es keine gläubige Gemeinde gibt. Es ist schon etwa 30 Jahre her, da war ich Vikar und hatte einen Kurs, sich alle Vikare müssen auch die wichtigen Dinge in der Kirche lernen. Was sind die wichtigen Dinge? Verwaltung. Also ein Verwaltungskurs. Und ich weiß nicht mehr so ganz viel, was da vorkam, aber was ich noch weiß, der Verwaltungsexperte sagte dann am Schluss des Kurses, wir von der Verwaltung, wir sind die Letzten, wir machen dann das Licht aus. Das war also schon vor 30 Jahren die Erwartung an die Zukunft der Kirche. Heißt das, dass Kirchengebäude und Verwaltungen überflüssig sind? Sollten wir die Kirchen schließen, das Landeskirchenamt abreißen? Das sicher nicht. Also ich bin sehr dankbar für unsere schöne Auferstehungskirche. Als ich zum ersten Mal hier in der Kirche war, vor gut 15 Jahren, habe ich gedacht, hier würdest du gerne Pfarrer sein. Auch das Landeskirchenamt kann manchmal nützlich sein. Aber es ist entscheidend, dass wir nicht vergessen, eben das Wichtigste sind nicht Bauten oder Institutionen. Darum lasst uns nicht kleben an Bauten und Institutionen, sondern das Entscheidende sind Menschen. Menschen, die an Jesus glauben, ihn lieb haben und ihm folgen. Und unter diesem Vorzeichen schauen wir uns diesen Text an, was Gott uns über diese Verse über Kirche und Gemeinde sagen möchte. Fragen wir also, was macht die Kirche aus? Drei Dinge dazu aus unserem Text. Was macht die Kirche aus? Das erste, was die Kirche trägt. Was ist das Wichtigste an einem Haus? Natürlich das Fundament und die tragenden Wände. Sonst nützt das schönste Dach, die schönsten Fenster und die schönste Inneneinrichtung nichts. Dann stürzt nämlich alles zusammen. Was ist das Fundament und was sind die tragenden Wände bei Gotteshaus, bei der Kirche? Paulus gibt uns die Antwort. Hier steht, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, Vers 20. Also, das ist sozusagen das Fundament, Apostel und Propheten. Die Apostel, das sind die Jünger, die als Augen- und Ohrenzeugen von Jesus das weitergeben konnten, was sie mit Jesus erlebt haben. Jetzt ist die Frage, wer sind die Propheten, die hier angesprochen werden? Man könnte vermuten, die Propheten des Alten Testaments. Könnte auch sein, aber vermutlich sind hier eher Christen gemeint, die Gott berufen hat, das Wort Gottes in dieser besonderen Situation damals weiterzugeben. Es gab ja noch kein schriftliches Neues Testament. Die werden in Epheser 4 neben den Aposteln, Evangelisten und Hirten und Lehrern als eine Gruppe von besonders berufenen Leuten genannt. Wir hatten das letztlich auch als Predigtext. Und die Propheten haben sich offensichtlich auch an den Aposteln orientiert. Liegt zumindest nahe, weil sie hier in Vers 20 mit ihnen in Verbindung gebracht werden, aber an zweiter Stelle genannt werden. Nun haben wir heute keine Apostel mehr, wir sind keine neuapostolische Kirche, die glauben, da gibt es noch welche. Und dass die Propheten als sein Amt, haben wir auch nicht mehr. Aber die Apostel und ihre Schüler waren so freundlich, uns das aufzuschreiben, was sie von Jesus wussten. Und das haben wir heute im Neuen Testament. Und das Neue Testament fußt auf dem Alten, also die Bibel. Man könnte also sagen, der Grund, auf dem Kirche gebaut wird, ist die Bibel. Und prophetische Leute, die Gabe der Prophetie haben, helfen, die Bibel auszulegen. Ohne die Bibel hat die Kirche kein Fundament. Und das war Luther in der Reformation ganz wichtig zu sagen, allein die Schrift, nichts anderes. Keine Tradition, keine Kirchenoberin, kein Papst, kein Priester, kein Pfarrer, allein die Schrift ist die Grundlage. Darum steht auch in unserem Leitbild der Gemeinde, ist ja gut, dass so ein Leitbild nicht immer nur so irgendwann mal beschlossen wird, sondern immer wieder auch im Bewusstsein ist. Ich zitiere aus unserem Leitbild, unser Glaube gründet sich auf die Bibel, Gott redet durch die gesamte Bibel zu uns, deshalb sind wir eine bibeltreue Gemeinde, wir lesen regelmäßig in der Bibel und sie ist der Maßstab für alle Bereiche unseres Lebens und unserer Gemeinde. Soweit unser Leitbild. Also, wir haben eine klare Orientierung durch Gottes Wort, für uns persönlich und für die Gemeinde. Und darum ist wichtig, wenn es Fragen gibt, auch in der Gemeinde, gibt es hier manchmal unterschiedliche Meinungen, sagt der eine dies, der andere jenes, dass wir nicht nur sagen, ja, wer setzt sich hier durch, wer hat die größere Lobby, wer kann besser reden, sondern was sagt Gott dazu? Was steht in der Bibel? Und dass wir eben nicht dann anfangen, uns über die Bibel zu stellen und dann zu kritisieren und zu sagen, naja, so... Mancher sagt dann, ich halte mich an die Evangelien von Jesus und Paulus ist dann nur so zweitwichtig, nicht? Oder die Zeiten haben sich eben geändert, kann man heute nicht mehr so sagen, was da steht. Nein, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und wir können eben nicht den einen Teil der Bibel gegen den anderen ausspielen. Und das Schöne ist, Gottes Wort ist immer aktuell. Es ist ja für manchen schön, für manchen erschreckend, wie sehr die Zeiten sich verändern. Überlegt mal, wie war unsere Welt vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, wer das erlebt hat? Und wie ist sie heute? Und das verunsichert ja auch so viele Veränderungen. Und wie schön ist es, dass wir durch Gottes Wort etwas haben, was bleibt. Was bleibt durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Denn der Mensch, die Sehnsucht nach Liebe, die Frage nach Orientierung, alles das hat sich nicht geändert und so ist Gottes Wort immer aktuell. Aber, und das ist auch so eine Gefahr, gerade so in frommen, in Anführungszeichen, Gemeinden, dass das so mehr so eine Art Theorie ist, dass wir sagen, ja, wir haben ja die Bibel als Grundlage, aber dass das eben nicht praktisch wird. Das ist so ähnlich wie in vielen Kirchengesetzen. Steht alles im Internet, kirchenrecht-westfalen.de. Wenn man sich da so Kirchengesetze anguckt, dann hören die sich immer am Anfang wahnsinnig fromm an. Da kommen dann irgendwelche tollen Sätze und dann kommt das, was eigentlich beschlossen wurde. Finde ich auch gut, dass das so im Zusammenhang steht. In der Praxis dagegen guckt man fast nie auf das, was da am Anfang steht, sondern nur auf die einzelnen Bestimmungen. Und das kann auch in einer Gemeinde passieren, dass man so über den vielen kleinen und großen Fragen, die einen so beschäftigen, den Blick auf das Wesentliche vergisst. Ja, man weiß das, aber so, dass es nicht im Leben deutlich wird. Und darum mache ich Mut, dass wir nicht nur über die Bibel reden, sondern konkret die Bibel lesen. Ich frage jetzt nicht, bitte melden, wer in der letzten Woche jeden Tag in der Bibel gelesen hat. Das muss jeder vor Gott selber entscheiden. Aber ich mache Mut, wirklich regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und auch gemeinsam in die Bibel zu reden, im Hauskreisen, im Gottesdienst dabei zu sein. Wie schön, dass Gottes Wort uns immer wieder ansprechen kann. Das Fundament. Ein Haus braucht auch unbedingt tragende Mauern, sonst stürzt alles ein. Was sind die tragenden Mauern in Gottes Haus, der Kirche? Paulus schreibt, dass Jesus Christus der Eckstein ist. Der Eckstein, muss man wissen, das war damals nicht einfach ein Stein in der Ecke, sondern man kann auch übersetzen, der Schlussstein. Das war so in einem Torbogen, wenn man so einen Torbogen baut, dann wird oben so ein Stein eingesetzt und dieser Stein hält alles zusammen. Also wenn man den Stein rausnimmt, fällt alles in sich zusammen. Und so kann man ihn sozusagen, diesen Eckstein, durchaus vergleichen mit den tragenden Mauern eines Hauses. Paulus bezieht sich hier auf Jesaja 28, 16, wo Gott schon gesagt hat, siehe, ich lege in Zion ist Jerusalem, der Tempel, haben wir ja auch, einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Das lesen wir schon bei Jesaja. Und Paulus bezieht sich darauf und sagt, hier, dieser Eckstein, das ist Jesus. Und so sind wir als christliche Gemeinde eine Jesusgemeinde. Eine Gemeinde, die sich an Jesus festmacht. Denn nur durch ihn haben wir den Zugang zu Gott. Nur durch ihn haben wir Vergebung. Und das ist ja das Großartige, dass ich nicht Angst haben muss, ich bin zu schlecht, die anderen sind alle besser, ich habe versagt, sondern Jesus sagt, du darfst dabei sein. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auf ihn konzentrieren. Dass wir auch nicht nur allgemein sagen, wir glauben irgendwie an Gott, sondern dass wir an Jesus glauben. Nicht umsonst ist der Abschnitt im Glaubensbekenntnis über Jesus mit Abstand der längste. Weil das Zentrale ist. Und gerade in einer Gesellschaft, wo ja die Religionen sich ausbreiten, ist es wichtig, dass wir wissen, woran glauben wir. Auch Muslime glauben an Gott, aber an Jesus glauben nur die, die zu ihm gehören. Übrigens, wo wir von der Kirche reden, das Wort Kirche drückt auch schon die Verbindung zu Jesus aus. Kirche ist abgeleitet vom griechischen Kyriake und das heißt übersetzt zum Herrn gehören. Kyrios ist der Herr. Und im ganzen Neuen Testament ist klar, der Herr ist Jesus Christus. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Also wenn wir sagen, wir sind Kirche, heißt das, wir gehören zu Jesus. Sonst sind wir keine Kirche. Also, wir haben ein festes Fundament, haben tragende Mauern, die Bibel und den Herrn Jesus Christus. Und dann brauchen wir uns nicht verunsichern zu lassen, sozusagen von Stürmen, die so durch die Gesellschaft wehen, was alles Abstruses geschrieben wird. Wir wissen, der Glaube hat Hand und Fuß. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass es irgendwann heißt, wir haben uns geirrt oder die Wissenschaft hat festgestellt, alles anders oder die Mode hat sich geändert, der Geschmack hat sich geändert. Natürlich ändern sich die Formen, auch in denen Christen leben, völlig klar. Aber die Grundlage, die Mauern, das bleibt Gottes Wort, Jesus Christus. Und das Schöne ist, wenn wir bei ihm bleiben, bleiben auch wir für immer. Ja, die Zeiten, die wir haben, sind unsicher. Heute ist Europawahl. Wir wissen auch nicht, wie es in Europa weitergehen wird, wie es in der Welt weitergehen wird, wie es mit den Kriegen weitergehen wird. Das belastet uns. Und das ist gut, gerade in diesen Zeiten einen festen Halt zu haben, durch Jesus, durch sein Wort. Und das macht die Kirche aus. Ein zweites, wie die Kirche aus verschiedenen Menschen besteht. Wir sagen, Kirche, das sind die, die an Jesus glauben. Nun ist der Glaube natürlich was ganz Zentrales, das Entscheidende, aber eben nicht alles, was einen Menschen ausmacht. Es gibt ja auch sehr viele andere Dinge. Es gibt Hobbys, es gibt Geschmäcker, wie einer aussieht, was einer so macht, wie auch immer. Und so, das ist also das Faszinierende, finde ich auch, wie viel verschiedene Menschen in der Gemeinde zusammenkommen. Und ich bin sicher, auch heute Morgen sind Leute hier, die sonst nie was miteinander zu tun haben würden. Die vielleicht auch sagen würden, also, nee, also mit dem geht gar nicht. Aber hier treffen wir uns zum Gottesdienst. Aber die spannende Frage ist ja manchmal, auch in einer Gemeinde, klappt das eigentlich so zusammen? Kommen wir eigentlich so miteinander aus, auch mit diesen ganzen Verschiedenheiten? Müssen sich alle an einen Mainstream, an eine vorherrschende Meinung in der Gemeinde anpassen? Oder kann jeder so bleiben, wie er ist? Oder wie sie ist? Das war auch ein Thema in der Gemeinde, an die Paulus den Epheserbrief schrieb. Genau gesagt waren das auch mehrere Gemeinden. Jedenfalls gab es da auch verschiedene Gruppen von Leuten. Im Wesentlichen waren es zwei Gruppen. Zum einen waren es Leute, die kamen aus dem Judentum und hatten Jesus als den Messias, der im Alten Testament schon angekündigt wurde, kennengelernt. Also man nannte sie Judenchristen. Und dann gab es andere, die hatten früher eine andere Religion oder sonst was, hatten sich bekehrt und die nannte man Heidenchristen. Und nun schreibt Paulus hier in Vers 17, dass Jesus gekommen ist und beiden Gruppen Frieden verkündet hat. Denen, die ferne waren, also die Heidenchristen, die vorher gar nichts von Gott wussten, und denen, die nahe waren, die eigentlich Gott ja schon aus dem Alten Testament kannten, die Judenchristen nämlich. Nun betont er Vers 18 ausdrücklich, dass beide in einem Geist den Zugang zum Vater haben. Die Heidenchristen sind also deswegen nicht mehr Fremde, sondern Mitbürger, Vers 19. Paulus möchte der Gemeinde also deutlich machen, ihr bildet zusammen die Gemeinde, zusammen die Kirche. Ihr seid eben verbunden durch den gemeinsamen Glauben, aber er sagt nicht, ihr müsst jetzt alle gleich werden. Er sagt nicht, ihr Heidenchristen, ihr müsst jetzt alle Juden werden und die jüdischen Gesetze einhalten. Gab es Leute, die das sagen, mit denen hat Paulus immer Krach gehabt. Und er sagte auch den Judenchristen nicht, ihr müsst jetzt leben wie die Heidenchristen, ihr dürft die jüdischen Gesetze nicht mehr einhalten, sagt er auch nicht. Das heißt, Christen dürfen durchaus verschieden sein. Sie müssen nicht in allen Fragen einer Meinung sein. Wir sind eins, dass wir die Bibel ernst nehmen, aber es gibt ja auch ganz viele Dinge, wo man auch verschiedener Meinung sein kann. Christen dürfen sich zum Beispiel unterschiedlich kleiden. Christen dürfen verschiedene politische Parteien wählen, auch heute bei der Europawahl. Es ist schön, wählen zu gehen, aber ich werde nicht, eben sprach mich jemand an, sag uns doch mal, was wir wählen sollen. Nein, sage ich nicht, prüf das vor Gott. Christen können auch einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Ja, in Bezug auf Jesus und sein Wort, da darf es keine falschen Kompromisse geben. Aber in Bezug auf den Lebensstil, die Kultur, die Geschichte und die Hobbys und den Geschmack, da haben wir eine ganz, ganz große Weite. Und im guten Sinne Toleranz. Und keiner darf dem anderen den Glauben absprechen, nur weil er da anders ist. Das kommt gelegentlich vor. Dass man sagt, oh, du siehst so komisch aus, was du da hörst, was du da machst. Nee, geht gar nicht. Dass man dann irgendwie denkt, der ist kein richtiger Christ. Nein, da brauchen wir eine große Offenheit und Weite. Tut mir leid, wenn es immer wieder vorkommt, aber ist immer wieder ein Thema, Musik. Dass wir da eben tolerant sind. Leute, die Gott am liebsten mit Schlagzeug und modernen Texten leben, loben und andere, die sagen, alte Kirchenlieder sind mein Ding. Wie schaffen wir es denn da, tolerant zu sein? Ist ja manchmal sehr schwer, weil gerade Musik ist was sehr Emotionales. Und da gibt es in vielen Gemeinden Krach. Ja, was soll ich denn machen, wenn da so ein Lied kommt, wo sich mir die Fußnägel hochrollen? Oder wenn ich vor Langeweile fast einschlafe, um das mal so zu karikieren. Die Lösung kann nur sein, wir gucken gemeinsam auf Jesus. Und wir sagen, auch ein Lied, was mir vielleicht vom Stil her überhaupt nicht liegt, aber es ist zu seiner Ehre. Und darüber freue ich mich. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich in einem Gottesdienst war und da kam, in Berlin war mit meinem Gottesdienst eine Hip-Hop-Gruppe, christliche Hip-Hop. Nichts gegen Hip-Hop, also wenn ihr euch das gefällt, mir gefällt es nicht. Ich fand es also ganz schrecklich, aber ich habe gedacht, ich habe dann die Gesichter der Leute gesehen und gesagt, die loben den Herrn Jesus Christus, sage ich, freue ich mich doch mit, auch wenn ich die Musik nicht haben kann. Und vielleicht ist ja sogar so, dass ich dann auch entdecke, auch Dinge, die ich bisher nicht kannte, könnten ja auch was Gutes sein. Und die, die mit Jesus leben, so heißt es hier, Vers 19, sie sind Gottes Hausgenossen, leben also sozusagen mit Gott zusammen und leben auch untereinander zusammen. Und wir können ja mal überlegen, wie ist das denn bei uns, wer mit jemandem zusammenlebt? Seid ihr da auch immer gleich? Fragt mal meine Frau, ob wir beide genau den gleichen Musikgeschmack haben. In vielen Ehen, Familien wird das auch so sein, dass man da unterschiedlich ist. Und so auch in der Familie Gottes, in der Gemeinde. Und darum ist es immer wichtig, sich klarzumachen, was verbindet uns eigentlich? Nicht eine Tradition, nicht ein Geschmack, nicht ein Lebensstil. Auch nicht, dass wir irgendwie aus einem bestimmten Ort kommen, die Siegerländer und die, ja, oder Truba Silbacher und die anderen, die von woanders kommen. Nein, wir gehören zusammen durch Jesus Christus. Und dann können wir uns auch gegenseitig annehmen, wenn uns das immer deutlich vor Augen steht. Und nochmal, ich finde das jedenfalls was ganz Faszinierendes. Wie viele verschiedene Menschen wir hier in der Gemeinde haben. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern und Christen nach vorne kommen, wer da so nebeneinander beim Abendmahl steht, sich die Hand gibt, das ist doch was ganz Großartiges. Es wird immer beklagt in unserer Gesellschaft, dass das Miteinander sich auflöst, dass es nur noch Gruppen gibt, die gegeneinander sind und die Gewalt nimmt zu. Es ist tatsächlich ein Problem. Gemeinde kann da ein Zeichen setzen, dass sie sagt, in einer Gemeinde kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen. Wie schön. Ein Lied von Manfred Siebald, da heißt es, sie sind wunderbar verschieden, aber im Glauben können sie sich einig sein. Ein drittes und letztes, wie die Kirche wächst. Ja, jedenfalls Landeskirchen wachsen zurzeit nicht. Sie schrumpfen in Deutschland. Und nun schreibt Paulus hier, der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel. Paulus geht also davon aus, dass Kirche wächst. Das ist für ihn geradezu ein Merkmal der Kirche. Also er schreibt nicht, wenn sie wächst, nein, er schreibt, sie wächst. Also eine schrumpfende Kirche ist so etwas wie ein schwarzer Schimmel, ein Gegensatz in sich. Kann es eigentlich gar nicht geben. Ja, fragt man dann, ja und? Was heißt das für die Kirchen in Deutschland? Wie können wir dann umgehen mit dem offensichtlichen Schrumpfen der Zahlen und der Finanzen? Wir hatten die Gemeindeversammlung jetzt am Donnerstag. Ich will drei Dinge dazu sagen. Das erste, Mitgliederzahlen sind nicht das Einzige. Dass jemand aus einer Landeskirche austritt, weil ihm Glaube und Kirche nichts bedeutet, ist eigentlich ganz normal. Also ich würde auch aus einem Verein austreten, wo ich nur zahle, aber eigentlich sage, ist mir egal. Natürlich hilft es der Landeskirche, wenn Leute aus Tradition auch Mitglieder sind und Kirchensteuern zahlen. Wir wollen das nicht abwerten. Aber in Gottes Sinne kommt es eben darauf an, dass einer mit Jesus lebt. Im biblischen Sinne sind Gemeinde eben die Gläubigen, nicht die in der Kartei stehen. Wir haben nicht über den Glauben von anderen zu urteilen, aber wir können nicht sagen, alle, die in der Kartei stehen, sind deswegen Christen. Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Nikolaus Schneider, hat mal bei einem Vortrag gesagt, wo ich dabei war, wir müssen unterscheiden zwischen der Mitgliedschaft in der Kirche und der Gliedschaft am Leib Christi. 1. Korinther 12, wir hatten das auf unserer Familienfreizeit, hatten wir das gesehen. Die Kirche ist wie ein Körper mit verschiedenen Körperteilen, verschiedenen Gliedern. Alle, die an Jesus glauben, gehören dazu. Und ich spreche darum auch von Mitgliedern unserer Kirche. Wir haben also 1900 so und so viel Mitglieder. In der Kirche spricht man oft von Gemeindegliedern. Ich sage Gemeindemitglieder. Glieder sind die, die zu Jesus gehören. Also lassen wir uns von Kirchenaustritten nicht so sehr frustrieren. Wie wir dann mit den Finanzen umgehen, ist eine andere Frage. Ein zweites zum Thema Wachsen und Schrumpfen. Es gibt nicht nur zahlenmäßiges Wachstum, es gibt auch geistliches Wachstum. Denken wir zum Beispiel an Ostdeutschland. In Ostdeutschland sind die Gemeinden sehr, sehr klein. Ich hörte von einer Gemeinde, ein Freund von uns kam und er predigte und seine Frau war mit den zwei Kindern im Kindergottesdienst. Und ja, er hatte zwei Leute und die zwei Kinder waren die einzigen im Kindergottesdienst. Das war Kirche Ostdeutschland. Aber das Interessante ist, gerade oft in diesen kleinen Gemeinden ist der Glaube sehr lebendig. Meine Frau und ich waren letztes Jahr bei Bibeltagen in Mecklenburg dabei und da haben wir gestaunt, wie die Christen dort ganz klar ihren Glauben bekannten und sagen, das ist mir wichtig. Und wir hatten den Eindruck, oft klarer als bei uns. Und da können wir nur lernen. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir uns nicht von einer, ich sage es mal, Wachstumsideologie bestimmen lassen, die sagt, es muss zahlenmäßig immer aufwärts gehen. Natürlich wünschen wir es uns, dass noch mehr Leute dazukommen. Natürlich, darum ist es wichtig, dass wir auch die Mission nicht vergessen. Aber beim Wachstum geht es nicht nur darum, dass die Hütte voll ist, sondern es geht zuerst um das geistliche Wachstum, das Wachstum im Glauben. Das ist entscheidend. Dass wir immer wieder neu uns freuen an Jesus, dass er immer mehr unser Leben bestimmt durch seinen Heiligen Geist. Dann werden wir, wie Paulus hier schreibt, Vers 22, miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und ich frage mal, könnte es sein, dass Gott auch umso mehr zahlenmäßiges Wachstum schenkt, je mehr wir innerlich, geistlich wachsen? Dass letztlich eine Gemeinde, die gar nicht immer nur fragt, wie kriegen wir mehr Leute, eher wächst als eine, wo man immer nur guckt, ja, was können wir jetzt noch alles machen, sondern wo man sagt, wir wollen aber selbst erstmal überzeugend als Christen leben. Sehen wir auch in unserem Text hier, nachdem Paulus hier in Versen 20 und 21 eher allgemein über Gemeinde und ihr Wachstum spricht, kommt dann Vers 22 der persönliche Aspekt, persönliche Erbauung. Offensichtlich hängt das zusammen, das Wachstum und die persönliche Erbauung. Und so fragt Gott dich heute Morgen, wie wichtig ist dir dein geistliches Wachstum? Sagst du, ach, ist eigentlich ganz, ganz gut mit Jesus, ich lebe so weiter? Oder sehnst du dich danach, dass du weiterkommst, dass du intensiver mit Gott lebst? Immer mehr, wie es in einem Lied heißt. Ein letztes noch, was wir sagen können zum Wachstum der Kirche. Es ist gut, dass wir einen nicht zu kleinen Horizont haben. Dass wir zum Beispiel nicht nur einen landeskirchlichen Horizont haben. Es gibt auch in Deutschland Freikirchen, die wachsen. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht nur die Situation in Deutschland sehen oder in Europa. Weltweit wächst die Kirche beträchtlich. Das kriegen wir oft gar nicht so mit, was da passiert in Südamerika, in Afrika. Da kommen Tausende zum Glauben, da werden Gemeinden gegründet. Darum ist es gut, einen weltweiten Horizont zu haben, die Mission zu unterstützen. Das macht auch uns Mut hier in Deutschland. Die Gemeinde, die Kirche wächst. Ich hatte am Anfang der Predigt gefragt, was fällt Ihnen und euch ein, wenn ihr das Wort Kirche hört? Für manchen hat Kirche eher einen negativen Klang. Das klingt so nach verkrusteter Institution. Vielleicht ist es besser, dass wir Gemeinde sagen. Obwohl interessant ist, dass gerade junge Kirchen, wo viele junge Leute kommen, die sich neu gründen, die nennen sich oft wieder Kirche. Im Ruhrgebiet gibt es Kirche im Pott, im Oberbergischen gibt es Kirche für Oberberg. Aber egal, ob nun Kirche oder Gemeinde, freuen wir uns darüber, dass Gott uns die Gemeinschaft schenkt, dass wir nicht alleine glauben, dass wir zusammenstehen und dass wir gemeinsam weiterkommen mit ihm. In diesem Sinne wünsche ich uns viel Freude an der Gemeinde, viel Freude an der Kirche. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir nicht alleine glauben, dass du uns eine Kirche, eine Gemeinde schenkst, wo wir gemeinsam mit dir leben dürfen, uns gegenseitig stärken können, uns gegenseitig Mut machen, gemeinsam dich loben können. Hilf uns, dass wir uns neu daran freuen. Amen.
Unser großer Gott, unser Herr und Vater, Herr, wir bitten dich für die Sprachlosen und Abgehängten, für die, die keine hohe Moral haben und keinen bürgerlichen Gemeinsinn, Herr. Für die, die nicht mehr vorkommen in unserer Demokratie. Herr, wir bitten dich für die Ohnmächtigen, über die der Krieg rollt, genährt von immer neuen Waffen und Opfern. Herr, wir bitten dich für die, die zum Überleben sich selbst verkaufen müssen, Sklaven ohne Identität und Namen, für die, die auf der Flucht sind, die nichts mehr haben, um sich zu behaupten, keinen Besitz und keinen Lebenswillen. Herr, wir bitten dich für die Mühseligen, für die, die mit den Folgen von den Überschwemmungen kämpfen. Wir bitten dich für die, die nicht mehr aufschreien können, weil ihnen die Lebenslast zu schwer ist. Wir befehlen dir die an, die nicht mehr hören wollen und nichts mehr äußern, weil sie keinen Sinn mehr darin sehen. Herr, wir bitten dich für Frieden im Nahen Osten, in der Ukraine und in anderen Krisenherden dieser Welt. Wir bitten dich für die Politiker in unserer Stadt, in unserem Land, in der Welt, Herr. Schenke ihnen Weisheit für ihr Tun und Handeln. Herr, wir befehlen dir unsere Landeskirchen an. Möge deine rettende Botschaft wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir bitten dich für alle, die dein Wort verkünden und weitergeben. Wir bitten dich für die verfolgten Christen weltweit. Erbarme dich ihrer. Wir befehlen dir die Kranken und die Schwachen unserer Gemeinde an. Stärke du sie. Wir bitten dich für alle, die sich im CVJM und in unserer Gemeinde an den vielen unterschiedlichen Stellen engagieren, Herr. Lass sie nicht müde werden, ihren Dienst zu tun. Wir bitten dich, Herr, befähige uns, deine Kirche und Gemeinde weiterzubauen. Unser allmächtiger Herr und Vater, dich wollen wir ehren, loben und preisen. Wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus, unserem Herrn, erlöst hast. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.